Und schon geht's auch los mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten Episode
398.
Oh, da hat jemand aufgepasst.
Ja, ich war ja in den letzten dreien auch da, deswegen kann ich mir die Nummern ganz gut merken.
Ja, ist klar. Kevin Pinnow ist mit dabei und natürlich unser Abo-Angebot. 3 Monate für nur 3 Euro. Alles rund um Borussia Dortmund. Da möchte ich direkt darauf hinweisen zu Beginn. Alle, die es bei YouTube schauen, sehen unten die Bauchbinde. Alle, die es hören, kriegen es jetzt auf die Ohren. ruhrnachrichten.de/BVB und so weiter und so fort. Alles rund um Schwarz-Gelb. Und wobei heute das Thema, mit dem man in den Tag gestartet ist als Sportjournalist, da ist irgendwo im westlichen Ruhrgebiet ein Sack Reis umgefallen, habe ich gehört.
Ich habe einen sehr kryptischen Tweet von dir gelesen.
Ja, fand ich fantastisch.
Wo hast du den herkopiert?
Nein, den habe ich mir selber ausgedacht. Das mit dem westlichen Ruhrgebiet, Entschuldigung. Das hast du schon mal irgendwo gelesen?
Das hast du eingefügt.
Nein.
Naja, ich finde, dass das mehr ist als ein umgefallener Sackreis. Also,
Baumgartel mit einem überragenden Interview. Oh, hier liegt ein Tischtennisball. Weg damit. So, jedenfalls, ich habe das Interview gesehen von Baumgartel auf Instagram. Die Kollegen von Sky haben das ja geführt. Und dann dachte ich mir, Mensch, sympathischer Typ. Bald ist der Trainer weg.
Wir sprechen über den FC Schalke 04, das sollte ich vielleicht noch erwähnen.
Ja,
ich weiß nicht, ob das jeder schon mitbekommen hat zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ist schon eine kuriose Reihenfolge, du suspendierst den Spieler, der eigentlich genau das anspricht, weswegen du deinen Trainer 3 Tage später entlässt. Aber für solche Geschichten sind die Königsblauen ja dann doch immer wieder gut.
Ja, es ist deswegen genau unser Lieblingsverein. Nichts, aber sie sind knapp davor, unser Lieblingsverein zu sein. Vorgeplänkel, ich habe was mitgebracht. Haha, jetzt pass auf. Wieder bei YouTube zu sehen. Und für die Hörer, das sind 5 Eintrittskarten. Für das Deutsche Fußballmuseum, denn ich war am Montag beim Fußballbingo mit unserem ehemaligen Chef Sascha Klaverkamp und unserem guten und geschätzten Kollegen Hansi Küpper, der übrigens am Freitag das erste Mal für uns Amateurfußball kommentiert. Hast du es mitbekommen?
Habe ich mitbekommen.
Ja. Und dann habe ich beim Fußballbingo 5 Eintrittskarten fürs Fußballmuseum gewonnen. Allerdings muss ich dazu erzählen, dass das nicht so ganz reibungslos ablief. Also du bekommst ja dann so Karten, habe ich auch mal mitgebracht. Mit Antworten, zeige ich hier auch mal kurz in die Kamera.
Ich glaube, das kann man nicht lesen.
Nein, kann man nicht lesen, aber da steht zum Beispiel drauf, Bayern München, VfL Bochum, Mario Basler, Italien und sowas. Dann gab es Fragen dazu und wenn man die Frage richtig beantworten konnte und die Antwort war halt auch auf dem Zettel, dann konnte man ein Kreuz machen. Dann gab es immer einen Preis für den ersten, also es gab 2 Runden, für den ersten, der pro Runde eine Reihe voll hatte, gab es eine Tasse. Und wer dann halt als erstes alles voll hatte, der hat gewonnen. Kurioserweise habe ich beim zweiten Mal weniger Kreuzchen oder genauso viele sehe ich gerade. Nee, weniger als beim ersten Mal und habe trotzdem die 2. Runde gewonnen und konnte mich dann mit Günther im Finale duellieren. Dann gab es Schätzfragen. Dann haben wir geschätzt und dann stand es 1-1 und dann kam eine Schätzfrage.
Die letzte Schätzfrage
ist, wie viele Spieler sind bislang von Schalke nach Dortmund und umgekehrt gewechselt. Günther musste vorlegen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja komm, dann da hattest du es ja leichter. Was hat Günther denn gesagt?
Günther hat gesagt 9.
Ich sag 13.
13, ja. Also das wäre nichts geworden, es waren 24.
Und ja, aber damit hätte ich doch gewonnen.
Ja, damit hättest du gewonnen, ja. In dem Fall hättest du damit gewonnen.
Das ist korrekt, ja. Das ist ja der Sinn einer Schätzfrage.
Ja, genau.
Was hast du denn gesagt?
Ich habe gesagt 11, weil ich wusste, es sind mehr als 9, aber ich war mir sicher, es sind deutlich mehr.
Guck mal,
mehr,
war ich schon mal ein,
aber war ja
deutlich
egal.
Näher musste, dran als du.
Ja, aber ich musste nur +2 oder -2 sein. Von daher habe ich einfach +2 genommen. Aber
feige also.
Naja, ich habe da ja mal ein Buch drüber geschrieben. Und deswegen wusste ich, dass es auf jeden Fall mehr sind. Und dann gab es noch eine Schätzfrage. So, und dann hat Günther mit seiner Frau zusammen, die auch neben ihm saß, und die saßen witzigerweise da im Publikum, auch beide neben mir und meinem Kumpel Simon, der mit dabei war, und dann, das war witzig, die hatten in der zweiten Runde dann angeblich 12 Richtige, 15 gab es maximal, hatten 12 Richtige, war aber nicht richtig. Dann hat nämlich Roswitha, die Frau von Hansi, das kontrolliert und die ist gnadenlos, wurde vorher schon angekündigt, hat gesagt, ihr habt ja ein paar Fragen falsch beantwortet. Und dann kam ich wieder ins Spiel mit meinen 11 von 15 Richtigen und deswegen, ja, die haben nämlich die Antworten und die Sets falsch irgendwie ausgeteilt oder ausgedruckt in der zweiten Runde und deswegen war nach 60 Fragen immer noch keiner bei 15 richtigen Antworten. Es zog sich dann ein bisschen. Aber ich fand, es war eine fantastische Veranstaltung.
Was war die zweite Schätzfrage?
Die am Ende dann entschieden hat, das war, wie viele Spiele hat Sepp Maier in Serie in der Bundesliga absolviert?
Günther hat wieder vorgelegt?
Ich musste vorlegen.
Du musst es vorlegen. Ja. Ich sage...
Also es waren sehr viele, so viel kann ich sagen. Und ja, er hatte ja dann einen Autounfall.
Ich sage 164.
Ach, da bist du ganz weit von entfernt. Ganz, ganz weit von entfernt. Da hätte ich 163 gesagt und gewonnen. Nein, es waren, glaube ich, 442 oder sowas.
Nee, dann hättest du verloren. Wenn ich 164 sage und du 163.
Ah, 164, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Es ist so laut hier. Gestern übrigens war ich für unser Verlagshaus unterwegs in Brakel bei einem Akustiker. Für den Gesundo-Podcast. So sieht es nämlich aus. Habe ich danach einen Hörtest gemacht und weißt du, was dabei rausgekommen ist?
Dass du ganz schön schlecht hörst und deswegen mit dem Monitor so laut gedreht hast.
Nein, ich bin ein... Oh, ja gut, Moment. Das ist aber hier, das kann ich leiser machen.
Ja, ist in der Tat sehr laut. Ja,
für mich ist es so wie immer. Keine Ahnung, wer da am Knopf gedreht hat, an der Uhr gedreht sozusagen. Nein, es ist so, gibt dem nächsten Gesundheitspodcast hier im Haus und ja, da geht's ums Thema Krankheit. Nee. Also ich bin ein schlechter Normalhörender.
Ich sollte auch mal hin. Sagt mir meine Frau, jeden Abend, wenn ich im Fernsehen bin.
Oh, diese Ausgabe musst du hören. Du musst sie hören und deiner Frau darfst du sie nicht vorspielen, sonst musst du den Fernseher immer leiser drehen oder hast bald ein Hörgerät.
Ja, vermutlich letzteres.
Implantate sind auch zu empfehlen, habe ich gestern gelernt.
Die dann auch gleichzeitig MP3-Musik und so abspielen können?
Die können sehr viel.
Die können alles, ne?
Die können Wahnsinn. Aufs Handy streamen.
Ja. Läuft einfach immer mit so Dingern rum.
Und das billigste Hörgerät, 700 Euro, das teuerste 3000.
Ja, dann nehmen wir doch die 3000
ja, Variante, eben. Ne? Ja, klar. Also. Zahlt ja der Arbeitgeber, du musst ja gut hören können.
Ja.
Jetzt geht's um Fußball. Weg mit den Karten. Und hiermit auch. Über was reden wir eigentlich?
Was wolltest du denn jetzt machen mit den 5 Karten fürs Fußballmuseum? Ich dachte, du willst sie jetzt hier irgendwie verlosen.
Ach,
willst
du jetzt nicht 5 Mal
ins Fußballmuseum gehen
allein? Nein, da kann ich mit einer Gruppe Freunde hingehen.
Also, wer jetzt fordert, was? Dass Sascha Staat 5 Karten für das Deutsche Fußballmuseum verlost, der schreibt das bitte in die Kommentare. Ich finde das sehr angebracht, wenn du die hier schon mitbringst, dass du den Gewinn mit unseren Hörern teilst.
Yes! Erstmal kann ich teilen eine Mitteilung. Ha, so.
Das
wir
überspielt
haben
er wieder.
400. Podcast demnächst. Wie du richtig festgestellt hast, ist das nämlich Episode 398. Also nur noch 2 Wochen schlafen und dann ist es soweit. Am Dienstag, den 10. Oktober. Ich hoffe, es ist der Dienstag, der 10. Oktober und ich vertue mich da nicht. Aber auf jeden Fall ist es der Dienstag in der
das
Woche.
Das ist er, ja. Das ist ja, der 10.
Sehr gut. Genau, weil Tag der Deutschen Einheit ist am 3. Oktober, ist auch ein Dienstag.
Gut gerechnet.
Ja, stark von mir.
Ich habe es jetzt übers Wochenende weiter. Gemacht.
Aber ja, ja. Und da haben wir prominente Gäste. Dürfen wir das verraten? Ich denke schon. Ein Spieler von Borussia Dortmund ist mit dabei. Alexander Meyer wird uns zur Verfügung stehen und ihr könnt mit dabei sein, wenn ihr wollt. Ich verrate noch nicht, wo es stattfindet. Im Kreuzviertel, so viel kann ich sagen. Und wir wissen noch nicht, wann genau wir starten werden. Das hängt ein bisschen davon ab, wann Alex Meyer denn genau zur Verfügung steht. Aber er wird nicht der einzige Gast sein, so viel kann ich verraten. Und wir haben diesmal ein bisschen mehr Platz. Also, beeilt euch. Ihr könnt mit dabei sein. Ich glaube, die Nachfrage oder das Interesse wird relativ groß sein. Wir verlosen natürlich auch noch ein paar Plätze. Aber schreibt mir einfach unter sascha.staat@ruhrnachrichten.de. Dann könnt ihr, wenn ihr fix genug seid, mit dabei sein. Ja, freue ich mich drauf. Wird, glaube ich, eine nette Veranstaltung.
Auf jeden Fall, guter Gesprächspartner.
Ja, der hat ordentlich was zu sagen. Ich habe ihn mal gesehen bei Brinkhoffs Ballgeflüster, hat er seine Geschichte erzählt, dass er einen schweren Unfall hatte und sich danach zurückgekämpft hat und wie das war aus dem eigentlich Amateurfußball. dann in den Profifußball. Darüber werden wir jetzt nicht sprechen, weil die Geschichte hat er natürlich schon mal erzählt, aber ich glaube, es gibt noch ein paar ganz, ganz interessante Ansatzpunkte, die man mit ihm besprechen kann. Was ist heute Thema? Rotation machen wir mal zum Thema. Ich glaube, das ist ein guter
Anfang. Kann man machen, ja.
Und wir sprechen über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich sag mal so, ihr da draußen hattet eine andere Meinung als der Kollege Dirk Krampe. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Kann man vorkommen, ne? Dass man da
ja,
unterschiedliche Sichtweisen hat. Ich persönlich war in der Nähe von Dirk. Hätte es vielleicht, vielleicht nicht ganz so drastisch ausgedrückt, aber das war jetzt kein Hurra-Fußball an dem Tag. Unfassbar schlechte Wolfsburger. Und da hat man es dann trotzdem nicht geschafft, diese Dominanz, diese Kontrolle, die man hatte, die natürlich auch von allen Borussen berechtigterweise sehr positiv dann auch angesprochen wurde danach. Aber man hat es halt trotzdem nicht geschafft, die mal so ein bisschen an die Wand zu spielen. Jetzt ist die Frage, was erwartest du nach einem zähen Spiel in Freiburg, nach generell Wochen der Kritik, nach einer bitteren, herben, auch wenn es nur 0-2 war, Niederlage in Paris, wo du absolut chancenlos warst.
Und dann, was war denn deine Erwartung?
Meine Erwartung war, dass es wirklich so ein ekliges Spiel wird, wie es dann am Ende auch geworden ist. Für die Fans unfassbar unattraktiv, weil eigentlich kaum vernünftige Torchancen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Wolfsburg, auch mit der Geschichte, die letzten beiden Spiele hier 6 Stück jeweils gekriegt, dass die jetzt nicht hoch anlaufen werden und versuchen hier auf Teufel komm raus irgendwie ein Tor zu erzielen, war auch klar. Die Mauern, die stellen sich hinten rein. Damit hat Borussia Dortmund generell so seine Schwierigkeiten. Und dann muss man halt sagen, haben sie es halt trotzdem geduldig gemacht. Und das muss man ihnen zugutehalten. Sie haben diese Kontrolle, diese Dominanz über 90 Minuten ausgestrahlt. Sie sind ruhig geblieben in ihren Aktionen und haben, das haben nachher alle unisono betont, fest daran geglaubt, dass sie dieses Tor noch machen werden. Und irgendwie haben sie es ja dann auch gemacht. Das war dann mit Sicherheit der beste Angriff an diesem Tag. Gab vorher noch eine Chance von Julian Brandt und dann wenig später eben das Tor durch Reus. Und dann haben sie es auch hinten raus souverän zu Ende gebracht. Also das war, wie gesagt, kein Fußballfest. Das war alles andere als schön, glanzlos. Aber es war ein 1-0-Erfolg, der dir 3 Punkte bringt. Und da muss man den Verantwortlichen des BVB dann auch recht geben, der eben dafür gesorgt hat, dass man immer noch weiter oben dran ist, an dem natürlich deutlich attraktiver spielenden Trio da an der Spitze.
Unisono. Ich weiß nicht, ob ich das Wort hier im Podcast in 398 Folgen schon mal gehört habe, aber mir gefällt es sehr.
Immer wieder was Neues.
Ja. Also, was du eben gesagt hast, attraktiv war das Spiel sicherlich nicht. Das müssen wir echt festhalten. Sie haben aber auch defensiv eigentlich fast gar nichts anbrennen lassen. Das kann man dann auch mal sagen. Ich verstehe, dass Dirk dann sagt, ihm hat die Leistung nicht gefallen, aber es hat auch immer was mit Erwartungshaltung zu tun.
Das ist ein Anspruchsdenken, klar. Also du gehst mit dem Anspruch da rein, du schießt sie jetzt 6-0 aus dem Stadion, dann war es unterirdisch. Wenn du mit dem Anspruch reingehst, ein kontrolliertes, souveränes Spiel über 90 Minuten zu zeigen und irgendwie 1-0 zu gewinnen, dann haben sie ihren Auftrag voll erfüllt. Ich kann jeden Fan verstehen und ich kann auch Dirk verstehen, dass da natürlich man trotzdem enttäuscht ist in dem Moment, wenn man da sitzt auf der Tribüne und sieht, dass die Mannschaft nicht das abruft, was sie eigentlich abrufen kann. Weil sie ist ja fußballerisch bei weitem nicht limitiert, sondern sie hat ja große Fähigkeiten. Aber sie schafft es halt nicht, aktuell sich in so einen Flow zu spielen, in diesen Flow aus der Rückrunde, wo plötzlich alles ganz leicht ging. Das sieht man nicht und das hat auch Marco Reus gesagt. Es fällt alles ein bisschen schwer, also sie quälen sich so durch die Saison. Gut, aber wir haben auch schon oft darüber gesprochen in den vergangenen Jahren, da hast du attraktiven Fußball gespielt, warst aber eben nicht erfolgreich. Wenn du es jetzt schaffst mit 1-0 Siegen, dich irgendwie oben festzusetzen und vor allem Sicherheit dadurch zu gewinnen, dann ist das sicherlich der Startschuss dafür, dass auch dieser Flow irgendwann zurückkommt. Weil das ist, glaube ich, auch jedem klar, du kannst das nicht erzwingen. Du kriegst es nicht von den einen auf den anderen Tag einfach hin und drückst den Schalter und dann funktioniert das, sondern du musst dir das erarbeiten. Und ich glaube, solche Spiele wie in Freiburg, wo du dann spät nochmal zurückkommst, Spiel drehst, hinten raus den Sack dann auch noch zumachst, jetzt 1-0 gegen Wolfsburg, die, das muss man auch sagen, ein Punkt vor den Dortmundern standen vor dem Spiel, ne? Also auch eine gute Startphase hatten. Ja, und dann musst du dir halt über die Spiele Sicherheit holen. Nochmal, das ist nicht attraktiv, das ist bei weitem noch nicht das, was Borussia Dortmund spielen kann. Das ist ganz, ganz weit weg von den guten alten Zeiten, wie wir immer so schön sagen, unter Jürgen Klopp, wo Hurra-Fußball jede Woche im Signal Iduna Park zelebriert wurde. Und das ist auch noch weit weg von der Rückrunde des vergangenen Jahres oder der vergangenen Saison. Aber unsexy, aber irgendwie doch erfolgreich.
Ich kann mich damit anfreunden, wenn die so die Spiele gewinnen. Weil wir viele Male schon darüber diskutiert haben, ja, die sind nicht in der Lage, Spiele dreckig zu gewinnen. Jetzt tun sie das mal und dann hat Dirk halt eine klare Meinung. Also finde ich auch gut, wenn er eine klare Meinung hat und die auch vertritt. Ich fand nicht, dass es die schlechteste Saisonleistung war. Da fand ich die Leistung beispielsweise im Spiel gegen Köln schlechter. Weil du musst ja auch immer schauen, wer ist der Gegner. Und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, sehen wir, der erste FC Köln ist jetzt alles andere als gut in die Saison gekommen. Bochum natürlich auch unten mit dabei, logischerweise. Heidenheim gewinnt jetzt nicht jede Woche. Und wenn wir es ganz nüchtern betrachten, Wolfsburg, das ist eine starke Mannschaft, keine überragende Mannschaft, aber generell eine starke Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern, wenn du siehst, wer da auf dem Feld steht.
Aber absolut nicht an dem Tag.
Nein,
also
nein.
Also Heidenheim hat deutlich stärker gespielt in Dortmund als Wolfsburg.
Jetzt kannst du natürlich aber auch sagen, es lag daran, wie Borussia Dortmund agiert hat. Ist ja immer eine Mischung aus beiden. Ja, so. Aber im Endeffekt, VfL Wolfsburg, klar, den hat man in der Regel in den letzten Jahren immer aus dem Stadion geschossen. Und dann ist vielleicht die Erwartung, dass du wieder mit einem Kantersieg da rausgehst. Aber du hast es ja gerade erklärt. Man kann jetzt nicht erwarten, dass da auf einmal nach dem Saisonstart und auch, ich denke, die Spieler machen sich da viele Gedanken drüber, einem mentalen Loch irgendwie jetzt ein Champagner-Fußballspiel nach dem anderen kommt. Es gibt jetzt in den nächsten Wochen schwierige Aufgaben und jetzt muss man erstmal nach Hoffenheim. Das ist auch kein Spiel, wo du mal eben locker gewinnst. Also haben sie sich oft schwer getan in der Vergangenheit. Dann spielst du gegen Milan in der Champions League, stehst ja gefühlt auch schon ein bisschen unter Druck, weil du das erste Spiel in Paris verloren hast in einer relativ ausgeglichenen Gruppe. Also ich finde das okay, wenn man dann den VfL Wolfsburg zu Hause mal 1-0 schlägt, vor allem auch, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, mit einer anderen Startformation. Aber der BVB, wie gesagt, hat es auch nicht schlecht gelöst. Also Wolfsburg defensiv zu kontrollieren über 90 Minuten, ich kann mich jetzt nicht an 3-4 große Torchancen von Wolfsburg erinnern. Du?
Es gab eine große, das war der Konter kurz vor der Pause, da wo Tomasch dann abgeschlossen hat in der Kombination mit Wind. Da war es relativ windig verteidigt von Borussia Dortmund. Ich glaube, wenn sie da einen kriegen, dann sieht das alles schon wieder anders aus. Haben sie aber nicht. Also von daher fand ich am Ende die Umschreibung des SID-Kollegen ganz gut, der dann auch auf der Pressekonferenz von einem gewissen BVB-Pragmatismus gesprochen hat. Sie haben jetzt aktuell einen pragmatischen Ansatz gewählt. Edin Terzic hat ja auch insofern einen pragmatischen Ansatz gewählt, dass er für defensive Stabilität durch einen zweiten Sechser gesorgt hat. Also er hat ja Metscher fast schon neben Özcan spielen lassen. Werden wir gleich noch auf die einzelnen Personalien zu sprechen kommen. Aber das war ja schon ein bisschen anders ausgerichtet als noch mit Emre Can. Dann dieser 3+1 Aufbau. Also er hat sich da schon was einfallen lassen. Und dieser Ansatz hat am Ende gegriffen. Zumindest insofern, dass du 1-0 gewonnen hast. Und damit erstmal auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Luft vom Kessel genommen hast, dass es also ein bisschen ruhiger wieder wird in und um Dortmund.
Das ist ja bis auf die Reaktion auf Dirks Analyseartikel auch gelungen.
Aber ich glaube, Dirk ist nicht alleine mit seiner Meinung. Nein. Es gibt noch viele andere, die auch vertreten.
Und ja, aber ich fand nicht, dass die schlechteste Saisonleistung war. Du?
Nein, ich bin auch ehrlich, das weiß Dirk auch, deswegen kann ich das jetzt auch sagen. Ich war unten in der Mixzone und kriegte dann, also man muss sich das so vorstellen, nach dem Spiel gibt es ja dann immer die Analyse bei uns zu sehen. Die macht dann einer von uns eben auf der Tribüne und ist dann da als Gesprächspartner bereit. Flo bereitet alles für online auf und der andere Kollege geht schon mal in die Mixzone und derjenige, der die Analyse macht, die Videoanalyse, geht danach hoch zur Pressekonferenz, weil in Dortmund sind die Wege relativ lang und es überschneidet sich auch manchmal, weil man relativ lange Wartezeiten in Dortmund hat, bis dann doch mal ein Spieler rauskommt und noch zu uns spricht, weil die Mixzone für die Print-Journalisten nicht mehr unten in den Katakomben ist, sondern da, wo die Busse eigentlich parken. Also wir stehen dann draußen und warten darauf, dass die Spieler rauskommen.
So, und warum auch immer das übrigens so ist, Borussia Dortmund.
Man hat es mal mit Corona begründet, die Zeiten sind jetzt, glaube ich, vorbei. Ich weiß nicht, ob es
ja, auch wenn wir uns dann im Winter da den Arsch abfrieren, ist ja auch scheißegal.
Da gab es schon viele kalte Abende, ja, das stimmt. Mhm.
Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle übrigens kritisieren. Finde ich scheiße.
Das wissen sie aber auch, das haben wir ihnen auch schon häufiger mitgeteilt. Ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, aber nun gut, das ist jetzt nicht gerade das Thema. Ich stand auf jeden Fall unten und bekam die Push-Nachricht auf mein Handy mit schlechtester Saisonleistung. Ich habe dann auch erstmal geschluckt. Und als ich dann hochgegangen bin, nachdem mehrere Spieler da waren, Niklas Füllkrug war da, Sebastian Kehl war da, Gregor Kobel, bin ich dann hoch und dann auch zu Flo und Dirk gesagt, boah, fand ich ein bisschen heftig, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir nochmal auch als Trio drüber gesprochen, ein bisschen diskutiert und haben es dann auch entschärft. Das wirkt dann nach außen natürlich so ein bisschen, na, jetzt sind sie doch eingeknickt. Man darf aber auch immer nicht vergessen, dass das auch schon eine Drucksituation ist, mit Abpfiff quasi das Ding rauszuhauen und du dir innerhalb von einer Minute da Titel vorspannen und alles andere überlegen musst, dass man da vielleicht mal in die eine oder andere Richtung pendelt, die dann am Ende nicht perfekt ist, das darf eigentlich nicht passieren, aber es kommt mal vor. Es würde da sicherlich gut tun, vielleicht 5 Minuten länger drüber nachzudenken, vielleicht nochmal in den Austausch auch mit den Kollegen zu gehen. Manchmal ist das aber eben nicht möglich. Da war es jetzt so. Wir haben es dann korrigiert, haben es ein bisschen milder ausgedrückt und das war dann, glaube ich, auch der richtige Weg.
Ja, denke ich auch. Personalien.
Ja.
Da sprechen wir jetzt drüber. Also das Thema der Woche, ich nenne es jetzt mal Rotation. Ist ja mal die Frage,
XXL.
Wie man das bezeichnen möchte, ob das eine Rotation ist oder ob er einfach, also Edin Terzic, nicht zufrieden war mit dem, was er von seinen Spielern in den Vorwochen gesehen hat. Ich nenne da jetzt mal Emre Can oder Karim Adeyemi oder eben Sebastian Allaire. Bei dem hat das nochmal andere Gründe als bei den anderen, würde ich behaupten. Ja, weil er jetzt vielleicht in dem Loch ist, haben wir schon einige Male besprochen, was er in der Rückrunde der vergangenen Saison hätte haben müssen. Nur klammern wir das mal aus und sprechen generell darüber, was die Gründe dafür waren. Was denkst du, was die Gründe dafür waren, warum Terzic sich dafür entschieden hat, auf ganz wichtigen Positionen ja auch andere Spieler einzusetzen und zu sagen, ja, ich gehe mit dem ins Spiel und eben nicht mit Adeyemi. Also ich setze auf Bino Gittens, der ja sehr aktiv war. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er sehr gut gespielt hat, aber er war sehr aktiv und hat einen ganz anderen Auftritt als Adeyemi in den letzten Wochen. Deswegen hat mir das deutlich besser gefallen. Es war nicht unbedingt effizienter, ja, aber er probiert es wenigstens und mit einem ganz anderen Drang. Und da hatte ich auch den Eindruck mit den Leuten, mit denen ich dann gesprochen habe und mit denen ich im Stadion war, dass sie das auch so sehen. Es geht nicht darum, dass immer jede Aktion funktioniert, sondern dass es da eine Art Versuch gibt.
Das war ein ganz klares Zeichen an die Spieler, die dann auch auf der Bank saßen, da waren ja einige namhafte dann auch dabei. Adeyemi ist sicherlich das beste Beispiel. Edin Terzic wird reagiert haben auf die schwachen Auftritte der letzten Wochen von ihm und mit Jamie Bynoe-Gittens hatte er jetzt dann endlich auch jemanden in der Hinterhand, der endlich soweit war, dann auch in die erste Elf reinrutschen zu können. Ich bin bei dir, er hat es gut gemacht, er hat es ordentlich gemacht, er war sicherlich der Aktivposten, man hat sehr viel auf seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1 gegen 1 gesetzt. Es sah mir manchmal danach aus, so, wir geben jetzt mal Jamie den Ball und gucken, so was passiert, weil du weißt bei ihm auch, glaube ich, oft nicht, was passiert, das hat Niklas Füllkrug später ganz gut gesagt. Er muss seine Mitspieler auch noch so ein bisschen kennenlernen, weil zum Beispiel bei einem Jamie weiß er nicht, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er den Ball dann doch abgibt oder wo er nochmal zieht. Das war jetzt speziell auf Füllkrug bezogen, aber er hat sich schon häufig festgelaufen. Das hast du richtig gesehen, war am Ende nicht effizienter als Adeyemi, trotzdem positiver Schwung, da war Mut bei das, was man eigentlich bei Adeyemi vermisst hat. So, das war sicherlich die leistungsbezogenste Auswechslung, würde ich sagen. Danach würde ich Emre Can sehen, da war Edin Terzic sicherlich auch nicht zufrieden mit den letzten Auftritten, weil er in dieser Spielgestalterrolle dann oft auch überfordert war. Borussia Dortmund gar nicht irgendwie so seinen Stempel mit aufdrücken konnte dem Spiel und er jetzt auch mit Salih Özcan dann vielleicht auch aufgrund dieser systematischen Veränderung, dieser Dreieraufbau, den ich sehr interessant fand, es war ja so, dass Julian Riasson extrem hoch in eigenen Ballbesitz vorgeschoben ist, also war eigentlich dann in einer Kette mit Brandt, Reus, Gittens. In Teilen ist sogar noch Metscher mit vorgeschoben und du hattest dann eben Özcan, der sich so leicht fallen lassen hat zur Dreierkette, hinten noch mit Benzemaini, mit Schlotterbeck und Hummels. Fand ich sehr, sehr interessant, diese Variante. Haben wir jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft schon gesehen, da in etwas anderer Form. Da ist Kimmich dann ins Zentrum gerückt und hat nicht die Außenbahn dann weiter besetzt. Fand es etwas kurios, weiß, aber da bin ich vielleicht dann auch nicht der Fachmann, warum man es nicht umgekehrt gemacht hat. Ich hätte mir eigentlich lieber Benzemaini offensiver vorgestellt. glaube, dass das mit Gittens auch gut funktioniert hätte. Andererseits muss man sagen, ist die Flanke auch komplett offen. Also die beiden sind ja dann, wenn sie vorne sind, auch nicht die, die unfassbar viel Lust haben, den Sprint wieder komplett bis nach hinten anzuziehen. Also da wird er sich irgendwas bei gedacht haben. Deswegen auch dann die Entscheidung für Salih Özcan, der da konsequenter dann auch die Position auf der 6 hält. Hinten hatten wir dann auch am Ende eine Veränderung war es dann, ne? Benze Baini ist reingerutscht im Vergleich zu Paris, weil Wolf dann raus. Dann war aber klar, es musste ja noch mit Süle noch jemand raus, weil du keine Fünferkette spielst. Also Sabitzer musstest du aufgrund der Verletzung ersetzen. Also so ein bisschen was hat sich auch von alleine ergeben. Sicherlich Adeyemi und Chan, das waren leistungsbezogene Entscheidungen. Und das Gleiche sehe ich auch, wenn du gerade auch sagst, da müssen wir ihn so ein bisschen rausnehmen bei Sebastian Haller. Borussia Dortmund hat, glaube ich, jetzt lange, lange Geduld bewiesen. Hat ihm auch immer wieder jetzt Möglichkeiten gegeben in diesen 5 Spielen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Er hat von Anfang an gespielt, er ist von der Bank gekommen, aber er greift aktuell nicht. Und so schwer dieses Schicksal auch ist, das haben wir auch in der vergangenen Saison gesagt, kannst du nicht ewig darauf Rücksicht nehmen, weil das Business dreht sich weiter. Am Ende wirst du an Erfolg gemessen und für Erfolg brauchst du Tore. Deswegen hat man sich dann für Niklas Füllkrug entschieden und deswegen hat man Niklas Füllkrug ja auch überhaupt verpflichtet. Also den ich bin mir relativ sicher, wäre Sebastian Haller nicht erkrankt und hätte eine ganz normale Saison im vergangenen Jahr gespielt, dann wäre man mit Haller und Moukoko in die Saison gegangen. Und man hat jetzt eben reagiert, hat Niklas Füllkrug verpflichtet und hat ihm dann jetzt auch die Möglichkeit gegeben.
Ich möchte Sebastian Haller, also jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass ich ein großer Freund dieses Spielers bin, ein bisschen in Schutz nehmen, aber nicht aufgrund der Erkrankung, die er hatte und dass er deswegen vielleicht nicht auf der Höhe ist, körperlich und mental aktuell, sondern ich frage mich ja, und das hat man ja auch im Spiel gegen Wolfsburg gesehen, ob es jetzt an Haller lag in den vergangenen Wochen. Klar, er hat nicht gut gespielt, gar keine Frage, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber er hat ja auch kaum was geliefert bekommen, müssen wir auch dazu sagen. Und das Problem hatte Niklas Füllkrug jetzt in diesem Spiel auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man dem eine 2,5 hätte geben können.
Habe ich auch nicht. Ja. Ich habe ihm tatsächlich eine 5 gegeben, wo ich mich aber im Nachhinein, als ich mir dann am Tag danach das Spiel nochmal angeguckt habe und dann auch die Aussagen von ihm noch vor Augen hatte, etwas korrigieren. Ich glaube, ich würde dann schon sagen, war noch ausreichend. Weil er eben viel gearbeitet hat, dann doch auch Räume freigerissen hat für seinen Stürmer und es eben für ihn auch nicht leicht war. Er hat es sehr gut beschrieben. Er hatte immer in jeder Situation 2 Innenverteidiger, die in seinen Rücken gelaufen sind. Also er konnte gar nicht aufdrehen, weil immer die Absicherung da war, sie sich komplett aber auf ihn fokussiert haben.
Wenn ich dir da reingrätsche, ist das nicht bei Haller in den letzten Wochen genauso gewesen? Also wir reden jetzt über diese Stoßstürmerposition, die in der Luft hängen im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie von ihren Außenstürmern oder dem offensiven Mittelfeld nicht ausreichend bedient wurden.
Nee, das meine ich gar nicht. Also ich meine jetzt konkret, dass Füllkrug es gar nicht die Möglichkeit hatte, sich entsprechende Räume zu erarbeiten. Das habe ich bei Haller in den Wochen davor aufgrund des Systems des Gegners schon gesehen. Und bei Haller gehen ja andere Dinge komplett ab. Also da ist ja keine Spritzigkeit, da ist vielleicht auch manchmal die Positionierung als Ziel- und Klatschspieler schon gar nicht richtig. Er schaltet ab nach gewissen Situationen, also das sind schon andere Komponente als bei Niklas Füllkrug jetzt in dem Spiel. Trotzdem muss auch er sich noch finden, aber das hat er ja dann auch gesagt, er ist jetzt auch 2-3 Wochen erst dabei. Alles nicht so einfach, trotzdem muss da noch mehr kommen. Ich habe ja gestern Abend dann auch die Geschichte gemacht, BVB-Stürmer in der Torkrise. Es gibt noch kein einziges Stürmertor bei Borussia Dortmund in dieser Saison. Ja,
Wahnsinn.
Abgesehen von den 2 Treffern von Sebastian Haller im Pokal gegen Schott Mainz, das würde ich jetzt mal so ein bisschen rausziehen wollen. Und die Misere wird so ein bisschen deutlich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das fand ich gestern wirklich erschreckend. Victor Boniface, natürlich gerade der gehypte Spieler schlechthin, Leverkusen auch, riesen Euphorie gerade bei denen.
Gerade.
Der hat allein gegen Heidenheim 9-mal aufs Tor geschossen. 9-mal. So, jetzt kommt der Gegenwert. Borussia Dortmunds Stürmer haben in der gesamten Saison, also an allen 5 Spieltagen, alle 3 Stürmer zusammen 7-mal aufs Tor geschossen. Also, da siehst du, Borussia Dortmund schafft es gerade nicht, die Stürmer in die Position zu bringen. Die Außen bedienen sie nicht vernünftig, aber es hat natürlich auch was mit anderen Abläufen zu tun, schon im Spielaufbau von der 6 heraus. Sie schaffen es nicht, in die Tiefe zu kommen. Das ist ein Zusammenspiel, was da gerade echt kontraproduktiv ist für Borussia Dortmund. Das eigentliche Leistungsloch von Sebastian Haller spielt da rein, dann aber auch, dass Terzic natürlich nicht auf den Spielertyp Mokoko gerade so setzt. Aber das waren gestern Zahlen, da habe ich schon gedacht, boah, das ist heftig. Also nochmal zum Liga-Vergleich, Boniface hat an allen fünf Spieltagen 29 Mal aufs Tor geschossen.
Ah, okay.
Kirassi 10 Saisontore, Kane 7 Saisontore, Boniface 6 Saisontore und Borussia Dortmund kein Stürmer-Tor bislang.
Es erinnert ein bisschen natürlich auch an den Saisonstart der vergangenen Spielzeit. Und da ist man auch unfassbar schwer reingekommen. De facto, das ist das Positive. Wenn sie nicht so blöd gewesen wären, in der zweiten Hälfte gegen Heidenheim den Vorsprung zu verdaddeln, dann wären sie jetzt punktgleich mit den ganzen Spitzenteams. Das ist ja das Erstaunliche. Also wir meckern die ganze Zeit und ich glaube auch, was die Leistung angeht, durchaus zu Recht. Aber sie liegen nur 2 Punkte hinter Platz 1.
Ja, aber du musst dir das Programm auch ein bisschen anschauen, ne?
Ja,
das ist natürlich schon nochmal was anderes. Die Bayern haben jetzt schon gegen Leverkusen gespielt. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Leipzig.
Ja,
die Aufgaben wir können am Freitag Tabellenführer sein. Ne, und dann
diskutierst du. Ja, gut, das sowieso.
Aber dann diskutierst du darüber, ist das alles irgendwie erfolgreich oder cool, gerade bei Borussia Dortmund, oder ist es eine Krise und die stehen am Freitag vielleicht für 24 Stunden an der Tabellenspitze?
Da drückt er nochmal rot. Heuschnupfen?
Nee. Nee, leicht erkältet, leichten Schnuppen.
Leichten Schnuppen.
Das ist so, wenn man Kinder hat, dann.
Setz mich mal hier weg.
Hat man ständig Schnupfen.
Hier kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und. Die Fanabteilung möchte gegrüßt werden.
Ja, steht schöne hier. Grüße.
Ja, wir freuen uns natürlich auch über einen Gruß. Machen wir an der Stelle.
Haben Sie ja noch eine Frage gestellt? Weil auch.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich gucke jetzt mal.
Welcher Verein hat die beste Fanabteilung?
Ja, genau.
Ich fand schöne Hörerfragen heute. War gut zu lesen.
Ja, du hast die bei Instagram ja noch nicht gesehen. Nee, Spaß. Diese hier finde ich sehr großartig und passt ein bisschen zu dem, was wir eben gesagt haben. Da ist dieses Video von Per Mertesacker als GIF nach dem 1:0-Sieg gegen Algerien im Achtelfinale oder war es 2:1? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gegen Algerien gewonnen. Wirklich beschissen gespielt, muss man echt sagen. Also so ein bisschen wie Borussia Dortmund gegen Wolfsburg, oder?
Ja.
Ja. Ja. Und dann hat er ja gesagt, was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche Bundesliga? Wollen sie, dass wir wieder verkacken und wir haben schön gespielt? Ich verstehe die ganze Fragerei nicht. Wir haben alles gegeben und bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor. Großartig.
Der neue BVB-Pragmatismus.
Ja. Thomas Nowak, der Kollege vom SID übrigens.
Ja.
Der zuletzt wieder bei Twitter, ihr könnt ihm gerne mal folgen. Ich glaube Dagobert irgendwas, 95.
Ja, warum wohl 95?
Weil er 95 geboren ist? Nein.
Großer Fortuna-Fan.
Er ist sehr großer Fortuna-Fan. Das war übrigens auch eine interessante Quizfrage, kurzer Exkurs noch beim Fußball-Bingo. Wer war der erste Meister des Deutschen Reiches, glaube ich? Und das war Fortuna Düsseldorf.
1930 natürlich.
Ja, gut.
Dagobert hätte es gewusst.
Ja, da denke ich auch, dass er es gewusst hätte. Warum geht Julian Brandt nicht ans Telefon, wenn ich ihn anrufe? Großartig. Vielleicht möchtest du kurz aufklären, was da passiert ist.
Ja, kleiner Marketing-Gag seitens Borussia Dortmund. Er wird dann heute Abend um 19:09 Uhr dann auch offiziell aufgelöst. So ganz wissen wir auch noch nicht, was dahinter steckt, aber wir wurden vorgewarnt, so viel kann man sagen, vom Verein. Wir sollen nicht komplett durchdrehen, falls da auf dem WhatsApp-Kanal von Borussia Dortmund heute Abend irgendwie eine Nummer eines Spielers geleakt wird. Es handelt sich um eine Marketingkampagne. Es wurde dann in diesem WhatsApp-Kanal tatsächlich eine Nachricht veröffentlicht, wo angeblich die Nummer von Julian Brandt drin stand. Es haben wohl auch Leute da angerufen. Über 10.000 Reaktionen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man damit nur den Kanal etwas bewerben möchte oder ob da jetzt noch mehr hintersteckt. Das erfahren wir dann heute Abend. Aber es war definitiv nicht die Nummer von Jule.
Wir könnten jetzt deine Nummer leaken, das wäre eine viel größere 01. Sensation.
So viel sage ich.
01, ja, schön. Großartig. Fängt gut an hier.
Brauchen nicht die Nummer, können ja alle auf Instagram schreiben.
Was ist denn da los? Nächste Frage, warum muss Dortmund ein Oktoberfest kopieren?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Und dann also noch wir mit sind Dresscode-Podcast. Was hat diese Region mit der Arbeitskleidung der bayerischen Landbevölkerung zu tun? Lasst uns unsere eigene Kultur fahren, Herbstfest mit Arschleder und oder Höschhemd, Salzkuchen statt Brezel. Die Leute fokussieren sich gerade nicht auf den Sport. Vielleicht, weil wir keine englische Woche hatten.
Ich weiß nicht. Ich bin großer Oktoberfest-Fan, aber auch nicht von diesen Nachgemachten. Also wenn, dann musst du schon vor Ort
sein. Letztes Jahr da, moderiert von dem Vater unseres Kollegen Kevin Kiska, Uwe Kiska, der auch am vergangenen Wochen, der trinkt übrigens kein Alkohol. Und trotzdem zieht er die Nummer durch. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob ich das nüchtern ertragen würde. Ich fand es aber letztes Jahr gut, muss ich sagen.
Ich war noch nicht hier, noch, keine Ahnung.
Ja, war gut. So, jetzt pass auf.
Jetzt pass ich auf.
Das ist auch wieder keine Frage zu den BVB-Profis. Eure Meinung zu Zweitmannschaften in Liga 3? Aktuelles System beibehalten oder so machen wie in England? Premier League 2.
England. Ich finde das System sehr gut. Und würde den Raum, auch wenn wir jetzt natürlich eigentlich im BVB-Podcast sind, lieber den Traditionsmannschaften in Anführungsstrichen überlassen.
Es sind einige gerade in der dritten Liga. SSV Ulm geht gerade wieder richtig steil, habe ich gesehen. Wow, interessant. War wirklich der einzige Grund, dass man mit Mokoko verlängert hat, dass man ihn nicht ablösefrei verliert? Er spielt ja überhaupt keine Rolle. Dazu sind ganz, ganz viele Fragen gekommen. Deswegen sorry an alle, deren Frage ich jetzt nicht mehr vorlese zum Thema Youssoufa Mokoko. Aber sehr viele Leute haben dazu geschrieben. Was ist da los? Also ich meine, man könnte ja auch mal ein System spielen, wo er so eine Art hängende Spitze ist. Das könnte gut funktionieren. Er ist ja auch relativ schnell.
Zu der Ausgangsfrage. Man hat mit ihm verlängert, weil man mit ihm schon was vorhatte, einen klaren Plan gesehen hat. Der Plan sah eben aber vor, hinter Sebastian Haller heranzuwachsen. So. Dann konnte zu dem Zeitpunkt aber keiner ahnen, dass Sebastian Haller sich plötzlich in den rausschießt in der Rückrunde, weil man nicht damit gerechnet hat, eigentlich, dass Mokoko da schon auf mehr Spielzeit kommt. Plötzlich war aber dein Stürmer Nummer 1 wieder da, schießt Tore, schießt den Verein fast zur Meisterschaft. Das war aber damals noch nicht absehbar. So, das heißt, er hätte in der Rückrunde deutlich mehr Minuten bekommen, hätte sich entwickeln können, um dann aber weiterhin als Stürmer Nummer 2 bei Borussia Dortmund zu spielen. Langfristig aber hat man auch mit ihm einen Plan, um aus dieser Rolle 2 irgendwann mal nach vorne stoßen zu können. Und plötzlich musst du aber darauf reagieren, dass dein Stürmer Nummer 1 noch gar nicht funktioniert in dieser Saison. Wo du merkst, die Werte sind deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Winter, wo in dieser Euphorie bei Sebastian Haller alles vielleicht viel schneller ging, als man erwartet hat. Und plötzlich musst du dir als Verein die Frage stellen, was mache ich jetzt? Und jetzt wirkt es natürlich so, als wenn man Youssoufa Mokoko die Tür vor der Nase zugeklatscht hat und gesagt, so, Füllkrug jetzt her, der schießt uns jetzt irgendwie Richtung Meisterschaft, dahinter haben wir noch Haller und wenn wir irgendwann mal Zeit haben, dann können wir auch noch Mokoko bringen. Unglückliche Umstände, genauso wie es manchmal schnell für Stürmer gehen kann oder für Spieler, für junge Spieler, kann es halt auch in die andere Richtung sich mal entwickeln. Das ist bei ihm jetzt, glaube ich, der Fall. Trotzdem, und das habe ich auch, ich meine, ich habe es im Wohnzimmer-Talk vor 2 Wochen mit Jesko gesagt, fand ich es sehr, sehr überraschend, dass er dann auch nicht gebracht wurde, als Sebastian Haller schon im Tief war, als Niklas Füllkrug noch nicht fit war und das war dieses Spiel in Freiburg. Da hätte ich dann schon erwartet, dass er mal ein paar Minuten kommt, weil irgendein Vertrauen musst du ja in ihn noch haben. Sonst hättest du ihn ja auch abgeben können. Weiß jetzt auch nicht, ob Youssoufa Mokoko mit all den Angeboten, die ja im Winter dann, Entschuldigung, im Sommer dann schon kamen, so zufrieden war, ob er sich da auf die eine oder andere Leier auch von seiner Seite aus nicht eingelassen hat. Klar ist, jetzt gerade wirkt es etwas festgefahren zwischen allen Beteiligten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch eine bewusste Maßnahme des Managements vielleicht auch ist, dass da gerade wieder gewisse Gerüchte gestreut werden. Jetzt soll es ja Real Madrid sein.
Bitte?
Ob es Real Madrid ist, die dann wirklich Interesse haben.
Also das spanische Real Madrid, oder?
Oder ob es andere Clubs sind, die dann mit ihm gerne zusammenarbeiten würden. Weiß man nicht, aber klar ist, es gibt für ihn Abnehmer. Und da möchte man sich vielleicht jetzt nochmal ein bisschen attraktiv machen, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass man im Winter in irgendeiner Art und Weise gesprächsbereit ist. Ich würde vermuten, dass es auf eine Leihe hinauslaufen könnte. Aber Borussia Dortmund wäre da wohl auch bereit zu.
Naja, gut, okay. Nur weil er aus der eigenen Jugend kommt, muss das ja am Ende nicht bedeuten, dass er für immer für diesen Verein spielt. Das ist das eine. Und es gibt, glaube ich, auch ein Liverpool in Südamerika. Ja? Also deswegen gibt es vielleicht auch da ein Real Madrid. Ich will nicht zu böse sein, aber das wäre doch, glaube ich, 2, 3 Nummer zu groß für den Youssoufa.
Findest du nicht auch? Er ist in dieser Spirale gefangen. Er kann nur besser werden, wenn er spielt, aber er ist gerade nicht gut genug, um zu spielen. Zumindest nicht dauerhaft zu spielen.
Ja, ist aber nicht gut genug, um bei Real Madrid zu spielen.
Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sprechen ja jetzt über Borussia Dortmund und wir sprechen gerade über seine Situation hier und die wird ja ganz unterschiedlich bewertet. Also ganz viele stellen sich die Frage, was sollte das im Januar?
Aber dann muss er ja, weil du ja gerade das Freiburg-Spiel zum Beispiel angesprochen hast, so schlecht trainiert haben, dass Terzic sagt, den kann ich nicht von Anfang an bringen.
Du kannst natürlich auch so argumentieren, dass du sagst, Sebastian Haller, dem muss ich noch weiter Chancen geben, damit er auch irgendwie aus diesem Loch rauskommt. Weil wenn du dem jetzt dann auch noch vor dem Kopf haust und sagst, so Junge, das war nix die ersten 4 Spieltage, jetzt ab auf die Bank mit dir, kommt der ja auch in so einen Strudel, der leider in die falsche Richtung geht. Da spielen manchmal ganz andere Faktoren rein, als wir sie vielleicht sehen. Wenn du immer nur von außen drauf guckst, die 90 Minuten bewertest, vielleicht mal ein Training von 45 Minuten oder jetzt in den letzten Wochen leider maximal 15 Minuten, die wir dann auch mal sehen. Klar sagst du dann, ja, warum nicht mal Mokoko? Aber wie er sich dann auch natürlich unter der Woche präsentiert, wissen wir nicht. Wie sich andere präsentieren, wissen wir nicht. Und deswegen ist es meist komplexer, als wir es dann darstellen. Gerade oder als dann auch Fans es auf Social Media darstellen.
Applaus für diese Antwort einfach mal an der Stelle.
Einfach mal so. Okay.
Ich wollte einfach, boah, die Fans gehen richtig steil.
Gehen richtig steil, ja. Die 100 vor uns.
Die 100 vor uns, genau. Und hinter uns. Man kann sie nur nicht sehen, weil sie alle was Grünes anhaben hier bei dem Greenscreen. Deswegen sind sie nicht zu erkennen. Bleibt Emre Can jetzt draußen? Özcan hat es nicht schlechter gemacht. Außerdem war zum ersten Mal in dieser Saison ein Ansatz von Struktur zu sehen im Ballbesitz. Deshalb direkt eine Frage hinterhergeschoben. Bleibt das 4-2-3-1? Was denkst du? Özcan oder Can?
King Hoffenheim, glaube ich, durchaus noch Salih Özcan.
Mhm.
Auch mit dem 4-2-3-1-System. Gegen Mailand glaube ich dann schon wieder nicht. Da wird dann Emre Can auch wieder spielen. Würde jetzt trotzdem ungern die ganz große Diskussion aufmachen, die auch ein anderes Sportmedium bereits aufgemacht hat. Wird Can die Binde jetzt wieder weggenommen? Das finde ich ein bisschen krass. Also,
nein, das werden sie nicht machen.
Der ist jetzt leistungstechnisch gerade nicht da. Wirklich absolut nicht da. Aber du kannst auch einem Kapitän mal ein Loch zugestehen. Trotzdem, das habe ich auch immer wieder schon gesagt, auch damals, als die Diskussion gab, als er bekannt wurde, dass er es wird, er ist natürlich großen Schwankungen ausgesetzt. Trotzdem finde ich es gut, dass dann Terzic auch rigoros genug ist und sagt, unabhängig von dieser Binde, wenn er nicht performt, setze ihn auf die Bank. So, und der wird da bin ich mir sicher, so kenne ich Emre Can, geschmollt haben. Nicht geschmollt in dem Sinne, dass er jetzt, ne, entnervt war, aber dem wird schon gestört haben, dass er nicht gespielt hat. Daraus wird er richtig Kraft schöpfen, denke ich auch, wird angreifen wollen. Ich glaube trotzdem, gegen Hoffenheim könnte die Variante mit Özcan nochmal greifen.
Es trendet übrigens gerade bei Twitter Reis, Schalke, Trainer, Baumgartel. Also 4 der Top 10 Trends in Deutschland beschäftigen sich mit einem Absteiger, also einem Absteiger in die dritte Liga dann. Und Susanne Daubner übrigens, das solltet ihr euch mal angucken, das war wirklich großartig, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, die Sprecherin der Tagesschau, die hatte ja vor einigen Jahren sowieso mal so einen kuriosen Auftritt, als hinterher die Putzfrau herlief. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Ja.
Da hat sie dann, hat die Putzfrau gesagt, guten Morgen und Susanne Daubner auch. Und dann ging es weiter, fand ich großartig und jetzt hatte sie einen Lachflash. Also sie konnte einfach nicht mal, das Video ging locker. Also mindestens 60 Sekunden. Ich habe es nicht zu Ende geguckt, kann auch länger gewesen sein. Aber war lustig. So, hier wird nochmal zu der Stürmersituation gefragt. Da hast du ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. Auch Laufwege hast du angesprochen. Da hat ja Füllkrug sich geäußert, dass das auch schwierig ist mit Beino Gittens. Aber du hast ja auch was dazu gesagt, dass er immer
zwei Stürmer... Also er hat nicht gesagt, es ist schwierig mit Beino Gittens.
Ja, also
er hat gesagt, er muss kennenlernen, ja, genau, wie auch ein Beino Gittens funktioniert, wie dann auf der anderen Seite auch ein Julian Brandt funktioniert, der sicherlich eher mal flankt als Beino Gittens. Ne, also... Hat jetzt nicht gesagt, es ist schwierig mit dem Kollegen.
Ja, also du weißt, wie ich es mache.
Ja, aber wir müssen es ja einordnen.
Mir geht dieser Verein momentan einfach nur auf den Sack. Da fällt mir keine Frage mehr zu ein. Macht weiter so. Also damit meinte er uns.
Denke ich.
Nicht, dass er irgendwie denkt, er will weitersehen, dass der BVB keinen attraktiven Fußball spielt. Hier wird gefragt, fehlt im Mittelfeld die Kreativität? Was natürlich dann auch wieder gegen Wolfsburg der Fall war, dadurch, dass Marco Reus gespielt hat. Julian Brandt wieder auf außen. Da bin ich einfach kein Freund von.
War aber nicht der Tatsache geschuldet, dass Marco Reus gespielt hat, sondern dass man ins 4-2-3-1 zurückgekehrt ist.
Ja, wie auch immer. Trotzdem war ja dann der Platz in der Zentrale leider
besetzt. Ich würde sie auch gerne mal zusammen da sehen, weil ich glaube, die funktionieren echt gut. Die verstehen sich, das hat Brandt oft betont, das ist so ein bisschen blindes Verständnis, kennen die Laufwege, kennen die Passwege, wissen, wer wann klatscht und wann er dann selbst aufdreht. Und das siehst du dann ja auch beim Tor. Also da haben ja die ganzen Automatismen mal gegriffen. Brandt spielt den da rein, weil er weiß, dass Reus da ist. Das passte perfekt. Und ich würde Brandt gerne auch mal in dieser, wenn es dieses 4-1-4-1 wieder ist, in dieser Achterrolle sehen und mit Reus zusammen auf der 10. Das finde ich sehr spannend. Und dann, glaube ich, hast du auch wirklich viel, viel, viel Kreativität, die dir jetzt natürlich so ein bisschen abhanden gekommen ist, dadurch, dass du mit Metscher und Özcan auf der Sechserposition im Zentrum zwei Defensivgeordnete hattest und Reus so ein bisschen in der Rolle vorne alleine war, oft dann auch nur den entgegenkommenden Füllkrug hatte. Da gehen dann so die Kreativität, geht die Kreativität so ein bisschen verloren im Kurzpassspiel. Das war richtig, ja.
Hier wird nochmal gefragt, Dirk Krampe schlechteste Leistung der Saison, Terzic beste Leistung der Saison. Wer hat recht?
Ich werfe es zusammen und nehme die Mitte.
Aber ich finde das wirklich lustig. Also mich amüsiert das tatsächlich, diese Diskussion. Ich habe übrigens auch gesehen, bei der Analyse bei YouTube sind die Leute komplett steil gegangen.
Terzic bezieht die beste Saisonleistung natürlich auch rein auf die taktischen Vorgaben. Der weiß auch, dass das kein Hurra-Fußball war und sie die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber sie haben sich an die Prinzipien gehalten, die vorgegeben waren. Und deswegen war es dann die beste, die souveränste, dominanteste Leistung. Wenn man den Faktor Attraktivität hinzuzieht, fällt das natürlich deutlich ab.
Der BVB steckt jedes Jahr Millionen ins Stadion, meistens aber nur für die VIPs, zuletzt die Großküche. Dagegen sind die Toiletten zum Beispiel auf der Süd so runtergekommen und stinken, dass eigentlich keiner freiwillig drauf geht. Wisst ihr, wann der BVB da mal was unternehmen will?
Ob da Investitionen vorgesehen sind, kann ich Stand jetzt nicht sagen, weiß ich leider nicht.
Was erlauben Spieltagsplaner? Mittwoch, 18. Oktober spielt der DFB in Mexiko und der BVB am Freitag, den 20. Oktober gegen Werder Bremen. Das ist doch eine Farce. Zudem wird fleißig die DAZN-Preiserhöhung unterstützt. 8 Spiele des BVB, 3-mal DAZN-Sendeplatz. Fragt man sich, warum wohl nicht Hoffenheim, Leipzig oder Wolfsburg hier ja, weniger Ansetzung haben, beziehungsweise warum sie nicht mehr haben. So ist es korrekt. Also die Nummer mit, dass Dortmund da freitags gegen Bremen spielt, wenn mittwochs noch in Mexiko gespielt wird, das ist komplett lächerlich. Da gibt es auch gar keine, weiß ich nicht, kein Argument gibt es dafür, das so zu machen. Tut mir leid.
Ist es nicht Dortmund, beschwert sich ein anderer Verein.
Spielt da der VfL Bochum an diesem Spieltag zu Hause gegen, keine Ahnung, den ersten FC Köln, beschwert sich niemand.
Weiß ich nicht.
Weil die haben keine mexikanischen.
Ja, aber du weißt ja nicht, wo andere dann unterwegs sind. Also wir beziehen es ja, ich weiß nicht, wie der Reiseplan der japanischen Nationalmannschaft aussieht, zum Beispiel.
Der ist immer scheiße. Also wenn du Japaner kaufst,
dann fehlt den Bochumern ihr bester Mann. So. Ich verstehe den Unmut, keine Frage. Ich muss dann eher eigentlich die Entscheidung des DFB hinterfragen. Muss ich bei so einer Maßnahme in die USA reisen? Oder kann ich nicht auch hier gegen irgendjemand anders kicken?
Will ja keiner mehr sehen. Also zuletzt wollte das keiner mehr sehen, außer jetzt seitdem.
Ja, du kannst aber ja auch irgendwo im Ausland spielen, aber du musst ja nicht gleich über einen großen Teich.
Nee, finde ich auch.
So, und da musst du ja dann ansetzen. Jetzt ist es so, jetzt kann es keiner ändern. Das kann auch keiner ändern, weil es dann eben solche rechte Regelungen natürlich gibt. Und das auch dann auch sagt, also ich hätte schon lieber Dortmund als Bochum gegen Köln. Ne? Dann kannst du da nicht groß dran rütteln, weil sie natürlich, wenn sie es auf Sonntag legen würden, als drittes Spiel oder so, die Sonne keine Rechte verlieren würde, weil sie Sonntag auch übertragen. Ne?
Ja, ja, genau. Ja, das Argument zieht auf jeden Fall sehr gut Kevin Pino so. In Topform.
Habe mich gerade selbst
pass auf.
Reingelegt.
Ich würde ja sagen, ganz ehrlich, alle Dortmunder Spieler und alle Bremer, alle Spieler, die beteiligt sind an diesem Spiel, die können einfach vorher abreisen und nehmen an diesem zweiten Spiel nicht teil. Also Bastian Schweinsteiger hätte auf jeden Fall nicht teilgenommen. So viel kann ich dir sagen.
Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es genauso kommt.
Ja.
Dass vielleicht der ein oder andere schon mal vorher abreist, der ein oder andere auch noch da bleibt, aber nicht für 90 Minuten vorgesehen ist, vielleicht für 10. 20, falls was schief geht,
ganz ehrlich,
keine Ahnung.
Das bringt aber ja dann wenig, weil es geht ja darum, also, dass sie dann noch die Rückreise haben plus Jetlag.
Sie fliegen dann, also ich jetzt komme mit den Zeiten sowieso durcheinander. Wann würden sie dann hier zurückkommen? Donnerstagabend oder was?
Ja, Mexiko sind 9 Stunden.
Sie spielen hier dann Ortszeit. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht auf die Kette. Es ist bescheiden, es ist beschissen. Ist aber jetzt nicht änderbar. Man kann hoffen, dass es irgendwie mit dem DFB geregelt wird, dass man dann eine Einigung findet, dass einige vorher abreisen, vielleicht sogar alle abreisen und sie auf einen Teil dieser Reise verzichten.
Wie gesagt, TV-Experte Bastian Schweinsteiger hätte an der Maßnahme gar nicht erst teilgenommen aufgrund von leichten Muskelproblemen. Ja? Oder Bauchschmerzen oder sowas.
Die müssen sich aber jetzt auch alle in Position bringen für die EM. Ne?
Das Neuer ist Trainer. Der Punkt. Keiner wird freiwillig sagen, nein, da nehme ich nicht teil. Ich drücke mal kurz den Knopf. Was ist denn da los bei dir? Das gibt's doch gar nicht. Gute Besserung. Und mir hoffentlich nicht bald auch. Das wäre natürlich ganz bitter. Ich bin noch in Topform. Kann man mittlerweile sagen, dass es Terzics größter Fehler war, sich gegen Alvarez und für Can zu entscheiden?
Ob es der größte ist, weiß ich nicht. Es war in der Nachbetrachtung sicherlich nicht die beste Entscheidung, weil du so einen Spielertypen gut gebrauchen könntest. Und ob da mit einhergehend jetzt dann auch die Entscheidung gefallen ist, ihn zum Kapitän zu machen, weiß ich nicht. Oder ob da nicht andere Faktoren mit reingespielt haben. Aber klar ist, Edson Alvarez zum jetzigen Standpunkt hätte Borussia Dortmund gut getan. Jetzt guckst du dir wieder das Video mit Per Mertes an.
Das ist ja nur ein Gift. Kann es sein, dass die Rotation im Spiel gegen Wolfsburg einen nachhaltigen Einfluss auf die Mannschaft hat? Im besten Falle einen positiven und leistungsbringenden? I think you have a grandiose podcast. Fantastisch. Und der heißt auch noch Bingo. Also eigentlich heißt er Julian, aber sein Nickname hier ist Bingo. Fantastisch.
So eine Rotation hat immer großen Einfluss auf eine Mannschaft. Zum einen auf die, die jetzt endlich mal die Chance bekommen. Die sind jetzt natürlich heiß zu spielen, die anderen sind aber auch verdammt genervt davon, dass sie nicht spielen. Du kannst damit einfach auch mal punktuell was auslösen in deiner Mannschaft. Und ich glaube, das war jetzt der richtige Zeitpunkt gegen Wolfsburg, weil du gerade so ein bisschen da rumgeschwommen bist und nicht so richtig wusstest, wo gehörst du gerade hin. Da hat er jetzt mal dann stark durchgegriffen, hat vor allem dann auch ja, den Dreien, Adeyemi, Haller und Can gezeigt, Freunde. Es braucht Leistung, um bei Borussia Dortmund auf dem Platz zu stehen. Und die werden jetzt angestachelt genug sein, um dann auch wieder zu performen. Weil ich kann mir bei aller Laissez-faire, die man ihm vorwirft, nicht vorstellen, dass Karim Adeyemi gerne weiter ein bisschen rumtänzelt, aber dann dafür nur auf der Bank sitzt.
Großartige Frage von Kim kommt hier rein. Jetzt pass auf. Kennt sich jemand mit Spring Boot, Sign Leaf und PostgreSQL aus?
No. Wir können auch rüber in die NSA. North Star Agency. Ich weiß, in diesem, glaube ich, da die richtigen Ansprechpartner, oder? Also ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich schaffe, irgendwie so ein Headset an den Computer anzuschließen.
Ich schreibe gerade in einem Projekt in Java und JavaScript. Ich habe Probleme mit dem Fremdschlüssel in meiner zweiten Datenbanktabelle.
Was meinst du, was das für ein Akt war, da in Paris dieses Ding da ranzubekommen? Meine Güte.
Wie bitte? Das hast du doch in den USA schon gemacht.
Ja, aber das ist dann trotzdem eine Glücksnummer, bis ich die richtigen Knöpfe gedrückt und gedreht habe, dass ich dann auch zu hören bin und vor allem auch euch höre.
Über die letzten Jahre gesehen war die letzte Rückrunde ein Ausreißer nach oben. Kann man das so stehen lassen? Ich lese nicht die komplette Nachricht vor. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Und
leistungstechnisch weiß ich das nicht, mal ergebnistechnisch vielleicht. Also da haben wir auch schon oft ja den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, trotz dieser makellosen Bilanz, wir sind ja im Jahr 2023 immer noch bei einer einzigen Niederlage und das in München, war das in Teilen nicht gut, was sie da gespielt haben.
Schöner Fakt nochmal. Eine Bundesliga-Niederlage im Jahr 2023 bislang.
Ja.
Wir haben jetzt bald Oktober und die Leute sind so dermaßen negativ. Ist eigentlich sensationell. Und da passt die nächste Frage sehr gut zu. Verspürt ihr aktuell noch eine Vorfreude auf die Spiele des BVB? Ich bin seit über 35 Jahren Fan. Verspüre aber immer mehr eine Unlust, mir Spiele anzusehen. Nein, das ist bei mir nie so. Ich will immer gucken.
Ich verspüre diese Vorfreude ja sowieso nicht mehr in Form eines Fans, sondern in Form eines Berufstätigen. Also es ist ja nun mal mein Job, dahin zu gehen. Und trotzdem gehe ich Woche für Woche gerne ins Stadion und gucke mir Spiele an. Natürlich gehe ich auch lieber, wenn ich weiß, da kriege ich heute richtig guten Fußball geboten, als wenn eigentlich schon klar ist, dass es wieder zähe Kost wird. Aber Borussia Dortmund ist ja auch so ein bisschen Wundertüte, also da kann ja immer alles passieren. Deswegen gehe ich immer noch sehr, sehr gerne zu spielen.
Wird die Situation um Sancho beim BVB beobachtet? Schöne Grüße an den besten Mann bei den Ruhrnachrichten, Kevin Pinnow. Danke nochmal für die Einrichtungstipps.
Ja, jetzt würdest du gerne wissen, was sich damit auf sich hat. Ne?
Ich guck mal. Oh, die Antwort auf diesen Tweet wird mir gar nicht angezeigt. Was ist denn da los? Und, wie viel hast du ihm gegeben für diesen Tweet?
Kein Cent, nur ein Einrichtungstipp.
Und, was hast du ihm
gesagt? Es ging um meine Couch.
Gesagt?
Ich habe in einer Instagram-Story meine Couch abgefilmt, weil sie in sehr schönem Licht gehüllt war.
Mhm.
Es kam so durch die Raff-Stores, nennt man das
mittlerweile. Ach du Scheiße. Wie hießen die früher?
Rollos.
Ja.
Ja, aber Raff-Stores ist ja jetzt wieder was anderes als ein Rollo.
Ja. Wobei ein Rollo ist das auch nicht. Das ist ja einfach kein Rollo, ein Raff-Store.
Nee, eben, deswegen nennt man es
ja
Raff-Store.
Ja, diese Blenden.
Ja, genau. Deswegen nennt man es ja Raff-Store, nicht Rollo.
Ja, ja, also eine Blende.
Auf jeden Fall hat der Kollege dann gefragt, von welcher Marke denn diese Couch wäre. Weil sie sehr cool aussehen würde.
Mhm. Und die hat er sich jetzt einfach gekauft?
Ich glaube, seine Frau hatte die eh schon im Blick. Und jetzt hat er sich die bestellt.
Stark.
Aber ich sollte vielleicht überlegen, noch so einen Interior-Account zu machen. So als zweites Standbein.
Interior-Account?
Influencer.
Dann kannst du deinen Rough Store vielleicht auch nochmal.
Und wir haben gestern einen Weinschrank
gekauft. Anbieten. Oh. Mhm. Ein Weinschrank. Ja. Ein Wine Store sozusagen. Ja. Schön. Doll oder Röber?
Doll.
Gehe ich mit. Skibbe oder Scala?
Skibbe.
Natürlich Scala. Stöger oder Kraus?
Auf jeden Fall Peter.
Ja, das denke ich auch. Lattek oder Köppel?
Lattek.
Da, Köppel hat den DFB-Pokal 89 gewonnen.
Ja, Lattek ist ein cooler Typ.
Ja. Bonusfrage. Basler oder Effenberg?
Boah. Effenberg. Deutlich sachlichere Analysen als der Kollege Basler.
Ich gucke das nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Aber man liest ja ab und zu.
Ja, was. Man liest dann ab und zu, was sie gelabert haben. Da kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe immer dieses Foto vor Augen, wo Stefan Effenberg seine Ex-Frau küsst.
Achso, ich dachte den Finger in die.
Nee, das war auch legendär.
Richtung Tribüne hält.
Gegen Südkorea bei der WM 94. Ich glaube, es war im Soldier Field von Chicago. Kann mich aber auch vertun.
Da war ich.
Aber nicht 94.
Nein.
So viel kann ich sagen.
Warum kannst du das sagen? Wer weiß, vielleicht hat mein Vater mich mit 3 Jahren schon mit in die USA genommen.
Ja, ich denke nicht.
Nein.
Wie bringt man Adeyemi wieder in Form? Fehlen ihm die Einbindung ins Spiel oder ist er aktuell nicht fit oder nicht bei der Sache?
Ja.
Und sehen wir Adeyemi und Loredana bald im Sommerhaus?
Man wird ihn an vieles erinnern müssen, was mit erwachsenem Fußball zu tun hat, nennen wir es mal so. So hat Mats Hummels es letztes Jahr auch ausgedrückt. Wir müssen lernen, erwachsenen Fußball zu spielen, und hat er ja ganz konkret dann auch Karim Adeyemi mit angesprochen. Das war, glaube ich, nach dem Spiel bei Union Berlin, wo er dann mit so einem Hackentrick den Konter eingeleitet hat. Und diese Sachen schleichen sich wieder deutlich häufiger ein. Er fokussiert sich nicht auf das erfolgsorientierte Spiel, sondern will es dann irgendwie selbst so ein bisschen schön gestalten. Und der sehr geschätzte Armin Reuters-Hahn, Co-Trainer von Borussia Dortmund, hat ja ebenfalls bei Brinkhoffs Ballgeflüster betont, dass ihm da so ein bisschen was fehlt noch zum absoluten Top-Spieler.
Ernsthaftigkeit.
Und die braucht er. Die braucht er in seinem Spiel. Da muss man ihn dran immer wieder dran erinnern. Das tut Terzic tatsächlich auch im Training. Also das hört man schon, dass er immer wieder Kommandos gibt und ihn dann auch anleitet, wie die Situationen besser zu lösen sind. Und da muss er dann wieder in den Tritt kommen. Dann braucht der, das habe ich ja auch im vergangenen Podcast schon gesagt, so einmal dieses Spiel, glaube ich. Wo viel gelingt, wo er Sicherheit durchholt. Und dann kann der kann dann, glaube ich, wirklich von einem auf den anderen Tag explodieren. Da brauchst du dann keinen langen Prozess, das ist kein Weg der kleinen Schritte, sondern da kann ein Spiel alles verändern und dann spielt er über Wochen auch, vielleicht auch wieder dann so eine Runde wie in der Rückrunde. Kann aber noch ein langer Weg werden, bis dann dieser eine Tag kommt. Das kann zäh sein.
Null Scorerpunkte. Und dazu passt die nächste Frage. Reus hat mit weniger Spielminuten die zweitmeisten Scorerpunkte nach Brandt und gemeinsam mit Donny Malen. Und ist gerade im ersten Kontakt immer noch einer der Besten im Kader. Warum ist Sascha so negativ? Natürlich ist er 34 und nicht mehr in seiner Prime, aber er hilft uns trotzdem noch. Er ist einfach aus meiner Sicht kein Stammspieler mehr. Oh, und ich finde, dass die vergangene Saison von Marco Reus nicht gut war. Und da muss ich dann natürlich nach den Leistungen gehen und finde, dass er natürlich in der Vergangenheit deutlich besser war. Müssen wir nicht drüber reden, das ist offensichtlich. Und ich sage auch nicht, dass er nicht helfen kann. Aber jetzt hat er mal anderthalb gute Spiele gemacht. Also als er in Freiburg eingewechselt wurde, hat er gut gespielt. Und jetzt gegen Wolfsburg fand ich ihn auch gut. Ich fand ihn nicht überragend, aber hat gut gespielt. So. Ich glaube nicht, dass er noch in der Lage ist, das zehnmal hintereinander zu bringen.
Nö, das muss aber auch gar nicht der Auftrag sein. Fakt ist aber, in der aktuellen Verfassung gehört er in die Startelf.
Spricht das jetzt für Reus oder gegen die anderen?
Das ist im Fußball relativ egal. Also, du spielst, wenn du der Bessere bist. Ob der eine dann schlechter ist und du mit deinem soliden Level es geschafft hast, dich dann für die Startelf zu qualifizieren, dann ist das so. Aber das sehe ich gar nicht bei Reus. Also ich bin schon beim User, der dann auch sagt, also dieser erste Kontakt kann immer gefährlich sein, weil da natürlich unfassbar kreative Ideen entstehen können bei ihm. Und er scored solide. Also hat er Stand jetzt, ist verdient. Wenn er jetzt über 3-4 Wochen wieder schlecht spielt, dann hat er es aber genauso auch verdient, auf die Bank gesetzt zu werden. Und nicht, weil es der Name Marco Reus ist und nicht, weil es der Ex-Kapitän ist, dass er dann weiterspielt. Das ist mein Take eigentlich zu Marco Reus. Ganz simpel.
Üblicherweise wird, sobald der Captain das Feld betritt, die Binde übergeben. Dies war trotz Gelegenheiten gegnerischer Eckball nicht geschehen. Kobel trug die Binde bis zum Schluss. Bei Reus wäre sowas damals undenkbar gewesen. Bröckelt die Hierarchie jetzt schon?
Absolut nicht. Völlig übertrieben. Weil man muss ja mal ganz, ganz logisch da dran gehen. Erstens finde ich das überhaupt nicht schlimm. Kobel ist ja jetzt nicht der 17. Kapitän, sondern er ist nun mal der Vizekapitän, und wenn der dann mit der Binde ins Spiel geht, dann ist das eben so und dann kann er die auch noch die letzten 10 Minuten weitertragen oder wie lange Chan dann auch drin war, vielleicht waren es 15 Minuten, ich habe es nicht genau im Kopf. Und jetzt kommt ja noch die Krux, es ist ein Torwart. Also soll der sich jetzt im Spiel bei einer Ecke des Gegners die Handschuhe ausziehen, damit Chan die Binde über den Arm kriegt und sich die selbst dann überstülpt? Ja, dann haben wir auch eine Riesendiskussion. Also absolut nicht überbewerten, absolut nicht.
Wie steht ihr zur geänderten BVB-Social-Media-Strategie? Läuft man mit dem geänderten Content nicht die Gefahr, die zahlungskräftigen Generationen zu verschrecken? Und habt ihr Informationen darüber, warum das Feiertagsmagazin eingestellt wurde?
Zum Feiertagsmagazin absolut keine Ahnung. Es gibt ja, glaube ich, einen Ersatz mit diesem All-In. Es geht ja zumindest in die ähnliche Richtung. Läuft unter der Woche vorher. Man beschäftigt sich ein bisschen mit dem nächsten Gegner. Stellt einen Spieler vor. Das strukturiert man vielleicht einfach mal um. Und das andere sehe ich nicht, weil es sind mittlerweile ergänzende Angebote für weitere Zielgruppen dabei. Du musst dich eben als Unternehmen in dem Fall, nicht nur als Fußballverein, breit aufstellen. Du willst möglichst viele verschiedene Menschen ansprechen mit deinen Inhalten und dann musst du eben auch mit vielleicht für unser Alter oder vielleicht auch für noch ältere, teils, ich will jetzt nicht sagen verstörenden, aber schon durchaus fragwürdigen Inhalten dann deine Zielgruppen erschließen.
Das hat ja für Probleme gesorgt oder sorgt für Probleme in anderen Sportarten. Die hätten gerne jüngere Fans und haben zu viele Alte. Also zu viele kann man nicht haben, aber haben das Problem, dass die Altersstruktur nicht passt. So. Wer kommentiert am Freitag zusammen mit Hansi Küpper? Weißt du, wer das fragt?
Kevin Kiska.
Nein, die Kollegin Verena Schafflik, die genau das nämlich tut. Die kommentiert am Freitag mit dem Kollegen zusammen.
Oh, das stellen wir cool vor. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, weil als Kind mein großer Wunsch.
Einmal mit Hansi Küpper kommentieren?
Nee, später mal Fußballkommentator zu werden.
Ja, du bist ja nah dran. Du kannst ja jetzt, wenn du willst, kannst du in die Lokalsportredaktion wechseln. Ich denke, sie würden dich nehmen.
Auf großer Ebene habe ich mir das vorgestellt. Aber so ein Spiel mit Hansi Küpper finde ich schon cool.
Also, ja, das denke ich auch.
Wäre schon nah dran dann. Viel Spaß mit dir da.
Sie heißt bei Instagram in Vino Veritas. Und du heißt bei Instagram @pinno_, ich @SaschaStaat. Ihr könnt uns sehr gerne folgen. Mir unter dem gleichen Handle auch bei Twitter. Und Kevin findet ihr bei Twitter unter @KevinPinno und uns auf beiden Plattformen unter @RNBVB. Ja, hier ist nochmal das Thema: Jamie Bynoe-Gittens oder Adeyemi. Bynoe-Gittens wird doch am Freitag spielen. Denkst du nicht auch?
Die Trainingswoche nicht gesehen. Wir sind leider nicht eingeladen worden zu einer medienöffentlichen Einheit. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich auch nochmal auf Jamie Bynoe-Gittens setzen.
Wann wird das Spiel unseres BVB wieder attraktiver?
Wenn sie Sicherheit sich geholt haben. Und die brauchen sie jetzt. Da haben sie gegen Wolfsburg mit angefangen. Das brauchst du jetzt gegen Hoffenheim dann auch. Ich glaube, da haben sie sich immer recht schwer getan.
Wird kein schönes Spiel,
wird
oder?
Auch nicht sexy, glaube ich.
Ah, schade.
Aber Union könnte dann so ein Knackpunktspiel werden.
Der Gute muss ja vorher nochmal
Milan. Muss ja nochmal gegen Milan, ja.
Ist schon knackig jetzt.
Ist ja klar, es ist knackig. Bleibt auch knackig.
Was macht Sebastian Kehl, wenn keine Vertragsverhandlungen anstehen?
Ah. Sebastian, komm doch gerne mal zu uns und erklär deine Rolle und deine täglichen Aufgaben. Das ist ja nicht nur Vertragsverhandlungen, die er da auf seinem Tisch hat, sondern es gibt ja auch viele Absprachen mit dem Trainer, mit dem Staff. Also er ist ja da überall involviert. Und es gefühlt stehen ja auch immer Vertragsverhandlungen an. Man ist ja jetzt aktuell in Gesprächen mit Gregor Kobel. Am Sonntag gab es ja ein Treffen mit Sebastian Kehl, Aki Watzke und Gregor Kobel. Da steht ja eine Vertragsverlängerung im Raum. Und das sind immer Gespräche, die man führt. Man ist in Austausch mit Beratern, man ist natürlich auch im Austausch mit den Scouts, hat schon den Blick auf die kommende Saison gerichtet, wer könnte den eigenen Kader verstärken, sucht aber sicherlich auch parallel immer nach Abnehmern für die, die man im Kader hat, wo man auch weiß, die werden keine Zukunft bei uns haben. Also da ist, glaube ich, nicht viel Langeweile, die da aufkommt.
Der BVB will wieder einen Superstar verpflichten. Wen seht ihr?
Wollen sie das? Haben sie das je gesagt? Weiß ich nicht.
Ja, man liest das so, das wird suggeriert so. Und die Fans nehmen das dann auf und leiten das dann uns weiter. Ich sehe Jadon Sanchos Ausleihe im Winter. Einmal,
steht das da?
Nein,
oder?
Das sehe ich.
Nein.
Einmal Currywurst Pommes Mayo bei Wurst Willi.
Ja, hundertprozentig. Nein, wird nicht funktionieren. Der wird nicht auf so viel Geld verzichten.
Ja, dann kann er versauern bei ManU.
Nein, dann wird er einen anderen Verein finden, der ihm ähnlich viel Geld bezahlt.
Also ich habe den Wechsel nie verstanden.
Ich auch nicht, dieses, aber er wird
weißt
nicht,
du, was ich am wenigsten verstehe? Dieses Gelaber, ich will in die Premier League.
Naja, wenn du Engländer bist, wenn du in der Jugend von Man City gespielt hast, dann willst du zurück. Also kann ich völlig nachvollziehen, dann willst du zurück in die
das
Premier League, willst
auch,
in dein Heimatland.
Das war bei Kagawa so, dann war das bei Mkhitaryan so, dann war das bei Aubameyang so und so weiter und so fort.
Ich sag's ja jetzt im Fall von Sancho, da kann ich es verstehen. Da kann ich es wirklich verstehen, dass er sagt, ich will in England Fußball spielen.
Und wer von euch, liebe Leute, der von Dortmund zu Man United gegangen ist, hat es da geschafft? Keiner. Oh, das ist der harte Fakt. Sie haben es alle verkackt. Gnadenlos. Also auch nicht ein bisschen. Keiner hat sich durchgesetzt.
Weil ManU sich aber auch nicht durchsetzt, ist ja auch mittlerweile nur noch ein Haufen.
Ja, das also ist doch kein Spitzenclub mehr.
Nein. Zu Jadon Sancho, natürlich beobachtet man diese Situation sehr genau und beschäftigt sich auch mit einer möglichen Rückholaktion, wenn überhaupt ist eine Leihe dann auch angestrebt. Aber das war ja auch im Winter schon so, da hat man angefragt, ach, ich sage immer im Winter, warum sage ich denn immer im Winter? Im Sommer, man kann sich das einfach nicht leisten.
Jetzt pass auf, hier wird gefragt nach dem besten Stadionerlebnis, das Stadion hier in Dortmund nicht mit inbegriffen. Ich war schon über, weiß nicht, 500 Mal oder so im Stadion. Puh, ist schwierig.
Also einmal, ich habe zwei, ich habe ganz klar zwei. Einmal noch als Fan. Das war der Pokalsieg über die Bayern im Olympiastadion.
Warst du danach auch in der U-Bahn, wo die BVB-Fans alle hier einen Schuss, kein Tor, die Bayern, da warst du auch dabei?
Ich glaube, es gab nur U-Bahn, wo das gesungen wurde.
Das war nirgendwo großartig.
Still. Und wirklich Stadionerlebnis, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, die Rangers gegen Borussia Dortmund, auch wenn das Ergebnis aus Dortmunder Sicht natürlich alles andere als schön war, aber das Stadionerlebnis werde nie vergessen. Es gibt ja dieses Video und ich habe es dann auch live gesehen, dieser Kameramann, der auf so einem Turm saß und der war einfach so am Wackeln. Weil dieses ganze Stadion am Beben war. Unfassbar. Unfassbar.
Ich muss in mich gehen. Ich nehme auf jeden Fall mal ein Derby zwischen Lazio und dem anderen Verein aus Rom. Da hat nämlich Miro Klose, nachdem Lazio, ich glaube, 5 Derbys hintereinander nicht gewonnen oder sogar verloren hatte, in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion war sein erstes Derby das Siegtor geschossen. Das war wirklich phänomenal, weil wenn das Stadion voll ist in Rom, dann ist schon, dann brennt die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre da. Ich war auch mal in Valencia beim Finale Copa del Rey zwischen Real Madrid und Barcelona mit Messi und Ronaldo. Das war schon ein relativ großes Kino, was man da an Spielern auf dem Rasen gesehen hat. Das Erlebnis an sich, also das Stadion ist wirklich der letzte Rotz, muss man echt sagen. Aber es war schon sehr speziell. Ich war auch bei OzBK, als Dortmund damals in der Europa League Quali nach gefühlten 5 Minuten 3-0 zurücklag, aber 4-3 gewonnen hat, ist natürlich auch ein geiles Stadionerlebnis, muss man echt sagen. Also hätte viele. Bezüglich der Schienbeinschoner von Lücke, sollte er am Freitag nicht treffen, braucht er neue. Ja. Ja, Grüße aus Weißach, Baden-Württemberg.
Fand ich wirklich überraschend, dass so viele BVB-Fans das so locker genommen haben. Also das ist dann wirklich so ein Fakt, der dann auch an der Person festgemacht wird. Ich glaube, manch anderer hätte sich das nicht erlauben dürfen, mit dem Logo seines Ex-Clubs aufzulaufen.
Weißt du, warum, glaube ich, er das kann?
Weil er es offen macht.
Und weil er authentisch ist.
Ja, genau.
Das ist jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, aalglatter, geleckter Profi, sondern der redet frei Schnauze. Und ich glaube, das mögen die Leute.
Er hat sich auch nicht ertappt gefühlt. Also wenn man mit ihm in der Mix dann gesprochen hat, hat er das Ding noch unter die Nase gehalten, wo ich dann erstmal schockiert war, A, wie die Dinger stinken und B, wie klein die mittlerweile geworden sind. Also man kennt das ja aus der Kreisliga, dass da sich manchmal so Spieler so Pommesschalen da reingelegt haben, weil sie nicht wollten, dass sie da so dicke Schienbeinschoner haben. Aber die waren schon Miniatur. Also wenn der einen falschen Tritt abkriegt, dann ist das Schienbein aber auch durch.
Kehl im Interview dünnhäutig, brodelt es intern nach Machtkampf bei Sommertransfers. Oh, da fällt mir gerade ein, bei einem holländischen Spitzenverein ist jemand in hoher Funktionärsrolle vor die Tür gesetzt worden, obwohl er erst vor ein paar Monaten dort engagiert wurde.
Du sprichst von Sven Mislintat, ja, und er war exakt 4 Monate im Amt bei Ajax Amsterdam. Da ist aber ja auch gerade richtig Holland in Not. Meine Güte, ist das schlecht hier.
Der heute. Witz des Tages wurde Ihnen präsentiert von, keine Ahnung, wir haben keinen Sponsor dafür. Von der Krampe ausgerechnet, ja, der hier in dieser Nachricht Thema ist. Warum hat Herr Krampe, er wird nicht mehr mal Dirk genannt, warum ja, hat
erstmal bei der Frage davor
Herr Krampe
bleiben.
Nach dem erfolgreichen Spiel nur Kritik geäußert? Nein, was sagst du da? Bei all den Top-Transfers im Mittelfeld,
das
warum
war doch gar
hat man
nicht die Frage,
weil
jetzt bringst du alles durcheinander.
Das war auch nicht
Herr
die
Kehl
Frage.
Herr Kehl war etwas dünnhäutig aufgrund meiner Frage, fand die kritische Sichtweise von mir dann auch nicht so gut. Ich hatte gefragt, warum es Borussia Dortmund denn gerade so schwer fallen würde, sich in einen Flow zu spielen.
Finde ich jetzt nicht so.
Aber warum denn jetzt schon wieder was Negatives? Lassen Sie uns doch das Positive hervorheben. Er hat es etwas bestimmender gesagt. Du merkst halt, dass sie alle bemüht sind, gerade aus den Spielen das Gute zu ziehen und wieder eine gute Grundstimmung zu schaffen. Im Verein, im Umfeld. Das muss man ihnen zugestehen. Genauso wie man mir die Frage zugestehen muss.
Ihr seid per Sie, habe ich festgestellt.
Wir sind noch per Sie, ja. Mhm.
Du kannst ihm vielleicht mal das Du anbieten.
Das überlasse ich immer dem Älteren. Wobei ich sagen muss, bei Spielern bin ich immer per Du. Wobei ich mittlerweile auch fast älter bin als alle. Das ist auch bitter.
Ging Mann. Schnell, ne?
Das ging wirklich ruckzuck.
Ja, ging schnell. Mhm. So. Ach ja, hier Modahut die Frage. Bei all den Top-Transfers im Mittelfeld, warum hat man Moda Hut eigentlich abgegeben?
Wenn wir das mal wüssten.
Er kann nicht mit Terzic.
Er kann nicht.
Und
weiß
umgekehrt.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, das
er hat
ist
ihn immer Antwort. Als großen Förderer betitelt.
Interessant.
Jemand, der ihm das Vertrauen geschenkt hat, dann auch nach einer schweren Zeit.
Er hat ihn zweimal und relativ rasiert.
Er hat ihn aber auch dann relativ groß wieder gemacht. Also Moda Hut hatte seine beste Zeit in Dortmund unter Edin Terzic.
Ja, das stimmt. Hier, Mislintat Rückkehr, ein realistisches Szenario?
Nicht ausgeschlossen, dass es eines Tages mal so kommt, dass wenn Mislintat wieder für Borussia Dortmund arbeitet.
Aber nicht solange Sebastian Kehl hier ist, oder?
Sie sollen nicht das beste Verhältnis haben.
Ausblick Champions League. Wie gut ist Milan?
Du bist der Italien-Experte. Ich habe die diese Saison ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Habe ich es richtig mitbekommen? Die haben das Derby 5-0 gegen Inter verloren. Oh, da kommt der Kollege Kevin Kiska, ich weiß nicht, wo er war, und er sagt, hier, guck bitte auf die Uhr, wir müssen gleich durch sein.
Gleich kommt der Bürgermeister aus Nordkirchen.
Ja, genau.
In dieses Studio.
Ja, genau, das kommt er. Oh, was?
Olfen.
Olfen. Olfen, nicht Nordkirchen, Olfen.
Da blökt er ins Mikro rein und wir haben nichts verstanden. Blende doch bitte nochmal die Werbung an. Zwei Fragen habe ich noch.
Weiß ich nicht.
Ah, da wird sie eingeblendet. Da muss ich nochmal nach oben gucken, weil ich habe dieses... Diese Grafik habe ich noch nicht so gesehen. Du bekommst nicht genug vom BVB, Kevin. Dann könntest du unser Angebot annehmen. Für echte BVB-Fans 3 Monate für nur 3 Euro. rn.de/BVB-Podcast-Angebot.
Und kann ich dir gleich einen Schmankerl anbieten für alle, die das jetzt abschließen. Dann könnt ihr nämlich in den nächsten Tagen unser Interview lesen. Und zwar mit Rami Benzebaini. Da werden Florian und ich gleich hinfahren. Sind in Brake mit ihm verabredet.
Wer übersetzt von euch beiden?
Wir haben einen Kollegen aus der NSA, gebürtiger Franzose, der wird für uns übersetzen, weil es tatsächlich deutlich besser ist, wenn Spieler, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und auch das Englisch ja immer auf allen Seiten dann vielleicht ein bisschen bröckelig ist.
Ah, so schlecht ist es
eigentlich nicht. Aber meins, wenn sie dann in ihrer Muttersprache antworten können, deswegen nehmen wir einen Übersetzer mit und das ist dann das erste Interview, was Rami Benzebaini gibt, seitdem er bei Borussia Dortmund spielt. Abgesehen von den vereinseigenen.
Entschuldige, du warst bei den Chicago Cubs und hast da dieses Lied da groß mitgesungen, habe ich nämlich gesehen da im Fernsehen.
Im Fernsehen
war ich. Ja, genau.
Mama, ich war im Fernsehen.
So, und jetzt sagst du, dein Englisch ist nicht gut genug, aber da drüben Cubby-Songs mitsingen.
Ja, ist schon, also mein Englisch ist schon okay, aber das Interview wird deutlich besser, wenn wir es mit Übersetzer machen.
Okay, welches der kommenden Spiele empfiehlt er mir zu besuchen?
Zu Hause gegen Union ist schon ganz cool.
Da gegen Milan.
Nein, gegen Milan. Bin ehrlich, ärgert mich. Ich hätte gerne Bonucci mal gesehen.
Ah, du kannst wieder nicht, oder?
Ich habe frei.
Kannst ja trotzdem ins Stadion.
Also, ja, das kann ich meiner Frau einmal erzählen.
Grüße aus Sizilien, wenn ich mich nicht täusche, war Kevin auch hier im Urlaub?
Ja, war ich. Sehr schön, grüße zurück.
Welche Region hat dir am besten gefallen?
Ich fand Palermo sehr schön. Palermo. Und Taormina war dann nochmal so ein Highlight.
Mhm. So, jetzt gucke ich mal.
Oh, jetzt kommt er schon rein.
Jetzt kommt er schon rein. Nein, bitte nicht ins Bild. Bitte nicht ins Bild, da wackelt irgendwie die Kamera. Oh, da hat er... Na gut, dann müssen wir wohl bald Schluss machen, ne?
Oh, der Screen wird jetzt auch blau. Ja, ja. Hier wird gleich mit dem Teleprompter gearbeitet.
Ja.
Würde ich dir demnächst auch mal vorstellen.
Hier, Enter Sandman als Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit anstatt I Came For You. Mehr Motivation. Enter Sandman kennst du?
Nope.
Jetzt fällt mir gerade nicht ein, von Metallica ist es.
Ja, absolut nicht meine Musik.
Ja, auch nicht meine, aber... Einer der größten Baseballspieler aller Zeiten. Oh, da steht jetzt was.
Seit 3 Jahren ist der Bürgermeister in Olfen schon im Amt.
Ja, wusstest du das? Okay. Nein, wusste ich nicht. Wusste gar nicht, dass es den Ort gibt. Okay, auf jeden Fall. Wir kommen zum Ende. Kevin, mach dir bitte keine Sorgen. Wir sind gleich
durch. Muss ja auch los.
Also, einer der größten Baseballspieler aller Zeiten, Mariano Rivera, der nur für die New York Yankees gespielt hat.
Ja, ich bin der Cubs-Fan. Also
ja, genau, eben deswegen. Der war Pitcher, aber Einwechselpitcher. Also gibt es ja unterschiedliche Positionen. Und immer wenn er dann eingewechselt wurde, wurde Enter Sandman von Metallica gespielt. Und er ist der erste und bislang einzige Spieler, der einstimmig mit 100% der Stimmen in die Hall of Fame des Baseballs gewählt wurde. Mein absoluter Lieblingsspieler. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Fast 1:20, mehr konnten wir euch kaum bieten. Die Zeit ist verflogen, es gibt es gar nicht. Ich hoffe, dass du dich nicht richtig erkältest. Das sieht nicht gut aus, Kevin.
Doch, ich schlepp das jetzt so durch.
Und ja, ich schlepp das jetzt so durch.
Das geht.
Ich habe Hunger.
Und wir können auch versprechen, nächste Woche müsst ihr mich nicht noch mal sehen.
Nee.
Da haben wir dann wirklich mal wieder jemand anders, ne?
Ja,
also außer wieder irgendwelche krankheitsbedingten Ausfälle oder so. Ja, dann komme ich natürlich. Wenn du mich
bald
wieder
alle fragst, krank, ich muss die Sendung alleine machen, weil du jetzt gleich alle anstecken wirst. Ich bin resistent. So.
In diesem Sinne.
@rnbvb auf allen Kanälen mehr oder weniger. @KevinPinno, @Pinno_ bei Instagram. Mich findet ihr auf beiden Kanälen. Um Gottes Willen.
Jetzt soll ich einmal nicht.
Ja, unter @SaschaStart. Habt eine gute Woche, ein schönes Spiel im Stadion, falls ihr dabei sein solltet, auswärts in Sinsheim oder zu Hause gegen Milan. Tschüss.
Ciao.